ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Er war mehr als 30 Jahre lang Topmanager in der Automobil- und Maschinenbaubranche und ist inzwischen vor allem als Investor und Unterstützer von Start-up-Unternehmen unterwegs. Herzlich willkommen, Holger Mandl.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Führungstyp Boss oder Führungstyp Leader? Welcher von beiden sind Sie?
Tolle Frage. Manchmal muss es Boss sein, manchmal muss es Leader sein. Aber ich glaube, es muss derjenige sein, der es schafft, Menschen zu begeistern, Menschen mitzunehmen und für das, wo man hin will, ich sage mal, wirklich in den Karren zu spannen, um dann das gemeinsam zu erreichen.
Wo ist denn der wesentliche Unterschied zwischen beiden Typen?
Boss ist natürlich derjenige, der seine Position nutzt, um zu sagen, ich bin hier der Boss. Und der Leader und derjenige, der die Mannschaft führt, ist jemand, der vor der Mannschaft steht, der die Mannschaft mitnimmt, der sie mitzieht, ja, für das Neue begeistert. Und das ist für mich ein richtiger guter Leader.
Und welchen Typ brauchen wir für die kommenden Jahre?
Definitiv den Leader, absolut. Wir brauchen Menschen, die mit Menschen umgehen können, die, ich sage mal, ihre Werte und ihre Tugenden haben aus der Vergangenheit, die das Bewahrenswerte wirklich bewahren. Und dann natürlich jemanden, der offen ist für die neuen Dinge, die nötig sind und die Menschen dafür zu begeistern. Das heißt, den einen die Sicherheit zu geben, und zwar die Sicherheit zu geben, dass das, was gut war, auch bleibt, aber auch die Bereitschaft zu organisieren und in dem Team zu gucken, dass man das hinbekommt, dass man für die neuen Dinge offen ist und dann die Menschen mitzunehmen, ja, und dann zu sagen, schau mal, die neuen Dinge sind auch, es ist wie ein Paradies, ja, man muss durch das ein oder andere Tal treten, um dann, ich sag mal, irgendwann auch mal wieder ins Paradies hineinzukommen. Und das, was wir momentan in der Wirtschaft haben, die große Transformation, die großen Veränderungen, das geht nur mit Leadern, die Menschen begeistern, für die Innovation offen sind und dann sagen, da gehen wir gemeinschaftlich hin. Und wir gehen durch das Tal der Tränen gemeinsam und kommen dann auch wieder irgendwann da an, wo es wieder sonnig ist und schön ist.
Holger Mandl, früherer Topmanager und Führungsexperte, der zusammen mit dem Autor und Moderator Paul-Johannes Baumgartner das Buch geschrieben hat, Oma wäre ein verdammt guter CEO, also eine verdammt gute Geschäftsführerin. 3 Exemplare gibt es in dieser Sendung zu gewinnen. Und warum Omas goldene Regeln die Grundlage für gute Führung in Unternehmen sind, darüber reden wir heute im HR1 Talk. Ich freue mich drauf. Das Studium der Betriebswirtschaftslehre und der Volkswirtschaftslehre oder spezielle Business Administration Studiengänge an extra ausgerichteten Hochschulen. Es gibt verschiedene Wege, um Manager zu werden. Holger Mandl, heute unser Gast hier im HR1 Talk. Was war Ihrer?
Ein ganz, ganz anderer. Ich bin natürlich auf einem kleinen Dorf groß geworden und habe eine Bankausbildung gemacht. Und eine
klassische Ausbildung. Kann man ruhig sagen, in Hessen?
Ja, selbstverständlich. Und zwar in Frankenberg, in meiner Heimat, da wo ich mich sehr wohl fühle und noch heute sehr viele Freunde habe. Habe dort meine Bankausbildung gemacht und habe eigentlich nach der Bankausbildung einen klassischen Berufsweg eingeschlagen und habe kein Abitur gemacht, habe kein Studium gemacht, sondern bin einfach meinen Weg gegangen mit meiner Ausbildung und habe in den Unternehmen immer mein Bestes gegeben. Und daraus ist dann das geworden, was es heute ist.
Was ist die wesentliche Qualität, die jemand mitbringen muss, um ins Top-Management aufzusteigen?
Ich glaube, als allererstes gar nicht in das Top-Management reinzuwollen.
Oh.
Ja, sondern einfach mal dafür zu sorgen, jeder Unternehmen hat einen Sinn. Und einen positiven Sinn, irgendetwas zu tun. Und in der Regel ist das für einen Kundennutzen zu generieren oder irgendwie als Unternehmen etwas zu kreieren und den Unternehmenssinn zu erfüllen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass es Menschen gibt, die genau das wieder in den Kern ihrer Tätigkeit stecken. Mhm. Und dann zu wissen, dass man das nicht alleine machen kann, sondern dass man das in der Regel mit Menschen machen muss. Und dann gibt es, ich sage mal, die größten Fähigkeiten sind für mich Empathie, Menschenverständnis, Bodenständigkeit. Und leading oder führen so, wie man selber geführt werden möchte. Und wenn man das tut, ja, kommt die Karriere automatisch. Also ich wollte nie Karriere machen, die kam bei mir und ich bin immer gefragt worden.
Sie waren mehr als 3 Jahrzehnte als Topmanager in großen Konzernen im Einsatz und haben sich vor 2 Jahren, glaube ich, nochmal neu aufgestellt, indem Sie Start-ups unterstützen als Investor und als Business Angel. Warum dieser Weg?
Nach über 30 Jahren, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, war ich ein bisschen müde, in diesen großen Konzernen zu arbeiten. Man ist in diesen Mühlen drin, man kommt gar nicht heraus, man muss sehr, sehr häufig Dinge vertreten, die man eigentlich gar nicht vertreten möchte. Und das macht einen wirklich müde. Und heute habe ich diese Gelegenheit, so mit Mitte 50 mich nochmal neu zu erfinden Und all das, was ich positiv gelernt habe, was ich positiv mitgenommen habe, an einer nächsten Generation weiterzugeben. Und wenn ich heute mit meinen Start-ups zusammenarbeite, zum Beispiel im Unternehmen Fernreit, da gibt es einen jungen Menschen, der ist Henrik, der ist knapp unter 30, ein Genie, wenn es darum geht, neue Dinge zu kreieren. Und wir haben eigentlich eine Kombination. Er hat die Dinge, die mit künstlicher Intelligenz, mit autonomem Fahren und anderen Dingen zu tun haben, die bringt er ein. Und er möchte immer Lebenserfahrung und Netzwerk von einem etwas Älteren oder einem Grauhaarigen haben. Und diese Kombination macht es aus.
Ja, eben. Und das ist wichtig, diese Verbindung. Und das sollten wir vielleicht auch viel mehr nutzen zwischen alten Hasen und jungen Wilden.
Da haben Sie vollkommen recht, denn jeder Mensch hat irgendeine Stärke. Und das ist auch Führung, die Stärken eines Menschen zu benutzen. Das heißt, wenn Sie einen guten Handballer haben, das muss nicht ein guter Fußballer sein. Ja, dann fördern Sie den Handballer als Handballer. Und so hat jeder Mensch auch im Wirtschaftsleben irgendeine Stärke. Und wenn ich heute gucke, in vielen Unternehmen wird immer die Schwächen werden geschult. Und ich sage, das ist auch Schmarrn. Man sollte es eigentlich genau andersrum machen. Man sollte das, was jemand gut kann, was ihm leicht fällt, das sollte man schulen und sollte ihn darin besser machen. Und dann merkt man auch, dann fühlen sich die Menschen wohler, denn die Menschen machen das gerne, was sie gut können. Und lasst uns sie fördern. Und jeder hat irgendwo einen Vorteil. Und als Führungskraft muss man das vielleicht nur erkennen.
Der frühere Topmanager und Start-up-Unterstützer Holger Mandl hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Sachkenntnis und Fachverstand, das sind wichtige Voraussetzungen, um seinen Job gut zu machen. Bei Führungskräften kommt noch ein bisschen mehr dazu, weil sie eben Personalverantwortung haben, müssen sie natürlich auch mit diesem Personal umgehen. Holger Mandl hatte als Führungskraft in der Nutzfahrzeugbranche viele Jahre lang Umgang mit Menschen und jetzt als Business Angel hilft er Unternehmen und er hilft denjenigen, die sie führen, auf den Weg in eine hoffentlich erfolgreiche Zukunft. Herr Mandl, was ist denn für Sie die wichtigste Eigenschaft einer guten Führungskraft?
Ich glaube, es ist eine Kombination. Das, was Sie gesagt haben, ist natürlich ein Fachkenntnis. Man muss von dem, was man tut, eine Grunderfahrung haben. Das nächste ist aber auch eine Methodenkompetenz zu haben. Das heißt, zu wissen, wie ich Dinge organisiere. Und je größer das Unternehmen wird, je größer die Organisation wird, desto wichtiger wird auch die Methodik zu verstehen, wie kann ich was erreichen? Wie kann ich über unterschiedlichste Hierarchieebenen Dinge erreichen? Was muss ich tun? Wie muss ich kommunizieren? Und last but not least, für mich wirklich das Wichtigste, je höher Sie in einem Unternehmen kommen, ist die Persönlichkeit oder die Persönlichkeitskompetenz.
Das ist überhaupt ein ganz spannender Punkt. Also Empathie, Verantwortungsbewusstsein, klare Kommunikation, Konfliktfähigkeit, Charisma. Im Grunde wissen wir, was wir uns von unseren Führungskräften wünschen und wie die sein sollen. Warum gibt es immer noch so viele, die dieses Wunsch- und Anforderungsprofil nicht erfüllen?
Ich glaube, das ist auch ein bisschen der Situation geschuldet, dass wir in der Vergangenheit so eine Monokultur von Managern auch haben wollten. Man hat Charisma, Eigenständigkeit gar nicht gefördert. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel dazu. Ich war in einem Meeting drin und wir hatten irgendwo einen wichtigen strategischen Punkt zu entscheiden. Und dann habe ich irgendwo gesagt, wie ich mir das vorstelle und alle sagten, das machen wir so. Ich habe das dann nicht so gemacht, denn ich bin der Meinung, wenn man irgendwo etwas Komplexes angeht, muss es unterschiedliche Betrachtungsweisen geben. Und wenn alle sagen, ja Chef, das machen wir so, hat sich keiner darüber Gedanken gemacht und ist nicht committed. Und deswegen ist es vielleicht umso wichtiger, auch mal wieder ein Nein zu akzeptieren, auch mal eine andere Meinung zu akzeptieren. Das merken wir heute auch in der Gesellschaft. Wir haben immer nur noch eine Meinung und das ist das Richtige. Und es gibt dann binär, digital eine Betrachtungsweise. Du bist gut oder du bist schlecht, du bist links oder du bist rechts, du bist Stadt oder du bist Dorf. Ja, und ich finde, die Wahrheit liegt ein bisschen da mittendrin.
Soft Skills, das war lange ein Begriff, der so ein bisschen so einen abwertenden Beigeschmack hatte. Haben wir diese menschliche Komponente von guter Führung zu lange zu gering geschätzt?
Absolut. Ich glaube, es ging zu sehr um Zahlen. Und in Deutschland, wir sind ja ein Land der Ingenieure, da muss natürlich alles in einem Excel-Sheet am besten erfasst werden. Und das funktioniert so nicht. Ich glaube, Soft Skills heißt als allererstes mal, dass jeder sich selber fragt, wie möchte ich geführt werden und das, so wie er geführt werden möchte, genauso weitergibt in seiner Position. Wenn wir das schon mal hätten, wären wir schon mal einen riesengroßen Schritt nach vorne. Und dann gibt es natürlich viele andere Dinge. Das hat etwas mit Respekt zu tun, mit Wertschätzung zu tun, nicht der Boss zu sein, das nicht rauszuhängen. Ich habe am Anfang meiner Karriere auch diese Fehler gemacht und war natürlich auch mal froh, Boss zu sein. Und ich habe gelernt, dass ich damit nicht viel weiterkomme. Und seitdem ich viel menschlicher bin und seitdem ich viel mehr zuhöre und weniger geredet habe, habe ich gemerkt, dass ich viel, viel weiterkomme. Und ich sage den Menschen auch nie wieder, wie es geht, sondern nur noch, was ich von ihnen erwarte. Und seitdem ich diese Frage stelle, bin ich 100-mal weitergekommen, als wenn ich sie ihnen sage, wie es geht.
Sagt Holger Mandl, der viele Jahre lang als Topmanager Führungsaufgaben in großen Konzernen übernommen hat und heute hier bei uns zu Gast ist im HR1 Talk. Mit Marion Kuchenny und dem früheren Topmanager und Buchautor Holger Mandl, der aus Hessen stammt und inzwischen in München lebt. Was davon ist Heimat? Bayern oder Hessen?
Ich glaube, ich habe Heimat, das bleibt Hessen. Das ist dort, wo ja meine Familie heute noch lebt und wo ich auch viele Lieben verloren habe. Ja, Eltern, Großeltern. Und zu Hause ist natürlich da, wo meine Familie ist, das ist München. Und deswegen habe ich das Vergnügen, zu Hause und eine Heimat zu haben.
Und was ist Frankenberg heute noch für Sie?
Frankenberg ist verbunden mit wahnsinnig vielen schönen Dingen in meinem Leben. Ja, ich bin die ersten 20 Jahre in Frankenberg aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe meine Ausbildung dort gemacht, habe noch ein riesengroßes Netzwerk, ganz viele Freunde dort. Und es ist meine Heimat, es bleibt meine Heimat und ich bin auch gerne in Frankenberg.
Dann gibt's jetzt so Wunschmusik ein bisschen zum Thema. Der Boss, My Hometown. Sie sind Fan, ja?
Absolut, tolle Stimme, toller Typ.
My Hometown.
Two cars at a light on a Saturday night. In the back seat there was a gun. Words were passed in a shotgun blast. Trouble times had come to my hometown. Here to my hometown, to my hometown.
Oma wäre ein verdammt guter CEO. So heißt das Buch, das Holger Mandl zusammen mit Paul-Johannes Baumgartner geschrieben hat. Denn von Oma lernen heißt von der Besten lernen. Herr Mandl, das Buch ist, wenn man so will, ein Wirtschaftsratgeber der besonderen Art. Denn die Tipps für Führungskräfte, die speisen sich aus den Lebensweisheiten unserer Omas. Wie sind Sie ausgerechnet auf die Omas gekommen?
Als Paul und ich zusammengesessen sind, kamen wir und überlegten, dass wir so ein Buch schreiben wollen. Also brauchten wir irgendeine Symbolfigur. Und wir waren uns ganz, ganz, ganz schnell einig, dass Oma eigentlich die Person ist. Denn Oma ist über Generationen hinweg die Person, die durch Liebe, Empathie einen ganzen Familienclan zusammengehalten hat. Und so kamen wir eigentlich genau darauf, dass Oma die Person ist und das symbolisiert, was wir meinen, was wir brauchen.
Abgesehen davon, dass unsere Omas vermutlich gar nicht gewusst hätten, was CEO ist, also Chief Executive Officer, was das eigentlich bedeutet. Was macht diese Lebensweisheiten der Omas, das sind ja 10 quasi, wenn man so will, goldene Regeln, was macht die so wertvoll?
Ich glaube, wenn man gerade in der heutigen Zeit, wenn man transformieren will und so viele neue Dinge drüber redet, man vergisst immer, dass jeder Baum, das Wichtigste ist nicht den Stamm, den man sieht, sondern es sind die Wurzeln. Und für mich ist das, was die Oma uns mit den Lebensweisheiten und Tugenden und Werten mitgegeben hat, wirklich die Wurzeln eines Baumes, ist das Fundament eines Hauses. Und das ist nicht nur erprobt über eine Generation, über Jahrhunderte, Jahrtausende, ja, dass die Tugenden und Werte, die man gemeinschaftlich hat, ob das nun ist, ob das Bodenständigkeit ist, ob das Respekt ist, ob das Wertschätzung sind. Das sind all diese Dinge, die man wirklich braucht, um heute groß zu werden. Und ich höre heute manchmal von dem einen oder anderen, dass wir in der 2-, 3-, 4-Tage-Woche agieren können, arbeiten können. Ganz, ganz ehrlich, auch alle jungen Unternehmer, alle Start-ups, die ich kenne, ja, die arbeiten fast wie die Verrückten, wo ich dann manchmal sage, mach ein bisschen langsamer, der Tag
hat viel. Ja, so ein bisschen Balance ist auch nicht verkehrt.
Und das ist es. Es geht immer darum, ein gutes Level zu finden zwischen Leben und arbeiten und zu leben. Und das ist, die Menschen brauchen ihren Urlaub, um gut arbeiten zu können. Und deswegen sollte man nicht nur Urlaub machen und nicht nur arbeiten, eine gute Balance finden.
Ihre Oma Marie, Mariechen auch genannt, die kommt im Buch ebenfalls vor mit dem Tipp, mach's richtig oder lass es bleiben. Was war Oma Marie für ein Mensch?
Oma Maria war ein unglaublich toller Mensch. Eine Person, die es geschafft hat, in der schwierigsten Zeit, in der man überhaupt sich vorstellen kann, groß zu werden. Das heißt, sie ist 1923 geboren, ist dann mitten im Zweiten Weltkrieg groß geworden. Das heißt, wo Entbehrung, wo Sorgen, wo Kummer, alles da war, ist alleinerziehende Mutter geworden. Ja, und hat es geschafft, mit ihrer Liebe, mit ihrer Art und Weise, die Menschen wertzuschätzen, mit ihrem Fleiß, alle durchzuboxen. Und zwar nicht nur das eigene Kind, sondern auch noch die Kinder von ihrem Bruder. Das heißt, eine Seele von Mensch, die ein Herz hatte, das so groß war, dass sie eigentlich hätte 3 Meter groß sein müssen.
Omas Weisheiten als Grundlage für einen Führungskräfteratgeber. Das ist die Idee des Buches Oma, wäre ein verdammt guter CEO von Paul-Johannes Baumgartner und Holger Mandl, der heute zu Gast ist hier im HR1 Talk. Arbeiten auf Augenhöhe mit flachen Hierarchien oder in einem eher autoritär von oben nach unten gegliederten System. Es gibt unterschiedliche Führungsstile, nicht nur in verschiedenen Unternehmen, sondern auch in verschiedenen Ländern. Holger Mandl, Führungsexperte und früherer Topmanager. Wie würden Sie denn den Führungsstil deutscher Unternehmen beschreiben, beziehungsweise kann man das überhaupt?
Ich glaube, man kann es nicht sagen, dass die deutschen Unternehmen einen Führungsstil haben. Ich glaube, wir haben auch das komplette Potpourri an Führungsstilen, auch an Individuen und Menschen, die, sage mal, diese Unternehmen repräsentieren. Das ist ja nicht das Unternehmen, es sind die Menschen, die die Unternehmenskultur ausmachen. Und deswegen ist es wahnsinnig schwierig zu sagen, in deutschen Unternehmen herrscht dieser Führungsstil. Man kann vielleicht schon sagen, dass in dem einen oder anderen großen Konzern sich Unternehmenskulturen entwickelt haben, die in der aktuellen Zeit genau das darstellen, was sie eigentlich nicht darstellen sollen, sondern eigentlich ihre Unfähigkeit, dass sie eigentlich nicht mehr die Möglichkeit haben, diese Transformation, diese Geschwindigkeit wirklich aufzunehmen, weil man auch keine Gegenstimmen, kein Nein erlaubt hat. Ja, und das war dann teilweise sehr autoritär. Und ich kenne das selber aus den Konzernen, wo ich gearbeitet habe, natürlich nur vom Hören und Sagen, dass da in einigen Bereichen ein Nein nicht mehr erlaubt war. Und dann kommen keine Diskussionen auf und keine guten Ideen.
Und im Vergleich dazu der Führungsstil beispielsweise bei US-Unternehmen. Ist der anders?
Ja und nein. Auch in den USA gibt es natürlich unterschiedlichste Unternehmen und unterschiedlichste Arten. Wenn wir jetzt aktuell schauen, vielleicht zu Elon Musk, von dem man sehr viel in der Zeitung drin liest. Ich glaube, der hat einen Führungsstil, den wir alle nicht in Deutschland haben wollen. Wenn Sie schauen, ich hatte das große Glück, bei einem Unternehmen wie Caterpillar zu arbeiten, wo es einen fantastischen Führungsstil gibt, eine fantastische Unternehmenskultur. Die Leute werden mitgenommen, man redet offen, man diskutiert. Also eine ganz, ganz andere Art. Trotzdem würde ich sagen, ist die amerikanische Kultur anders als eine deutsche Kultur. Und deswegen ist das Arbeiten in amerikanischen Unternehmen auch anders als in deutschen Unternehmen.
Tauschen wir uns, was Führungsfragen oder Stile angeht, international genügend aus? Könnten wir da noch anders voneinander lernen?
Ich hatte das große Glück, jetzt in drei unterschiedlichen Konzernen zu arbeiten. Zum Schluss in einem deutschen Konzern, davor in einem skandinavischen und davor in einem amerikanischen. Das heißt, ich habe über 30 Jahre unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Unternehmenskulturen, unterschiedliche Landeskulturen kennengelernt. Ich habe im In- und ich habe im Ausland gelebt. Und da habe ich gemerkt, es gibt nicht nur das eine Richtige. Es gibt in jeder Kultur Dinge, die ich absolut wertschätze. Es gibt in jeder Gesellschaft Dinge, die ich wertschätze. Ich habe in Brüssel gelebt einige Jahre und ich habe es genossen, wie die Menschen in die Restaurants hineingehen, diese Freundlichkeit, diese Art. Ja, ich bin zum Arzt gegangen und habe eine ganz andere Ablauforganisation festgestellt als in Deutschland. Und deswegen müssten wir Deutschen manchmal schon auch mal woanders gucken und sagen, da sind Dinge und da sind Prozesse, die können wir durchaus bei uns übernehmen, weil die machen Sinn und wir machen nicht alles besser als die anderen.
Andere Länder, andere Führungsstile und jede Menge zu lernen, findet Führungsexperte Holger Mandl heute hier im HR1 Talk, der natürlich auch zu finden ist in der ARD Audiothek. Personalverantwortung haben und darüber hinaus auch noch die Geschicke eines ganzen Unternehmens zu führen, das kostet Energie. Gerade wenn die Zeiten mal stürmisch sind oder wenn es Rückschläge gibt, dann ist es wichtig, sich neu aufzuladen und sich neu zu motivieren. Holger Mandl, über viele Jahre im Topmanagement großer Konzerne. Ihre Arbeitstage, die hatten, glaube ich, früher selten weniger als 12 Stunden. Wie hält man sowas auf Dauer durch?
Ich glaube, man braucht neben dem Verantwortungsgefühl, was einen antreibt, einfach auch erstmal eine ganz, ganz starke Familie, eine tolle Partnerschaft und ein tolles Umfeld. Und ich glaube, dieses Umfeld und die Familie gibt dann so viel Power, dass man alles andere erreichen kann. Ich war aber immer auch ein etwas Getriebener. Für mich hieß es, nachher eine Führungsverantwortung zu haben, eine Verantwortung zu haben für ganz viele Menschen. Und ich habe mir das immer so vorgestellt, wenn ich die Menschen, die in meiner Verantwortung stehen, in ein Fußballstadion reinmache, mit ihren Familien, wie viel sind das? Und ich am Mittelkreis stehe. Und dann kam ich immer so das Gefühl, dass ich so das ein oder andere Fußballstadion hätte füllen können und sage, für die trägst du jetzt die Verantwortung. Und das hat angetrieben, das hat motiviert und das habe ich gerne gemacht. Und das hat dann auch den ein oder anderen schwierigen Tag oder den Regentag, ich sage mal, mir geholfen, mich zu motivieren, auch wieder die Verantwortung zu übernehmen und das Nächste anzugehen und das Problemchen einfach zu lösen.
Das heißt aber im Umkehrschluss, Führungskraft sein, wenn man es wirklich richtig und auch aus voller Seele machen will, ist kein Teilzeitjob.
Das ist jetzt eine tolle Frage mit diesem Teilzeitjob. Nein, ich glaube, wenn man Führung richtig lebt, dann ist das einfach eine so umfangreiche Tätigkeit. Man wird so häufig gefordert, dass es keine Möglichkeit gibt, in einer Top-Führungsposition das als Teilzeit zu machen. In der heutigen Zeit glaube ich aber auch, dass es wahnsinnig viele Job-Sharing-Projekte gibt und dass man gewisse Führungsaufgaben auch teilen kann, aber nicht jede. Also deswegen, ja, man kann Führung teilen, aber ich glaube, man kann nicht jede Aufgabe und jede Position jetzt sagen, wir machen daraus ein Jobsharing oder wir machen das nur noch 2 Tage in der Woche. Da sind Sie schon 7 Tage in der Woche gefordert.
Wir beide füllen jetzt gleich den HR1-Fragebogen aus, aber erstmal gibt's Wunschmusik von Queen, Don't Stop Me Now. Ist das ein klassischer Top-Manager-Song?
Ja.
Ja, dann jetzt Queen.
Don't stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time. Having a good time.
I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity.
Der Fragebogen hier im HR1 Talk jetzt für Holger Mandl, den Mann, der früher mal Unternehmen geführt hat und jetzt als Investor und Business Angel Startups unter die Arme greift. Unser Fragebogen, lieber Herr Mandl, der funktioniert so. Ich gebe einen Halbsatz vor, Sie ergänzen. Bereit?
Okay.
Mein schönstes Privileg als Führungsexperte ist?
Viele Dinge sehen zu können, beurteilen zu können, ohne heute selber in der direkten Verantwortung zu stehen und deswegen ganz ehrlich zu sein.
Mich bringt's auf die Palme, wenn
Leute für ihre eigenen Fehler nicht einstehen und versuchen, die bei anderen zu finden.
Ein 1/2 Pfund Butter kostet?
Ich esse keine Butter, deswegen ist das schwierig, aber ich gehe mal davon aus, dass das roundabout 1,98 kostet.
Peinlich war mir zuletzt.
Ich habe etwas abgenommen, ich war ein bisschen stärker gebaut, als ich jetzt bin, hatte in beiden Händen irgendetwas, bin zum Auto gelaufen und dann ist mir die Hose runtergefallen.
Kann ja mal passieren, waren viele Leute drumherum.
Wissen Sie, ich hatte ja noch eine Hose Gott sei Dank unten drunter. Es war mir trotzdem peinlich, wenn Sie 2 Hände voll haben und ja, ich kriege die Hose nicht mehr hoch.
Natürlich. Bereut habe ich.
Dass ich vielleicht mir das Leben hätte einfacher machen können, hätte ich den klassischen Weg eingegangen und hätte vielleicht mein Abitur nachgeholt und mein Studium. Das wäre mit Sicherheit häufiger einfacher gewesen und ich hätte mehr Zeit für meine Hobbys und für meine Familie gehabt.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass es die schlechteste Form ist, der Möglichkeit zu regieren, aber es gibt keine bessere. Und das ist, glaube ich, das Problem. Demokratie muss jeden Tag gelebt werden, muss jeden Tag verteidigt werden und man muss sich jeden Tag mit ihren positiven Dingen dran erlaben und an den nicht so positiven Dingen, dass man langsam ist, dass man träge ist, daran arbeiten, um es zu beschleunigen.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit.
Es gab Menschen, mit denen ich die leider nicht mehr unter uns sind, mit denen ich sehr gerne mal gelacht hätte. Das wäre Helmut Schmidt gewesen und Heinz Rühmann. Helmut Schmidt für seine Art und Weise zu führen, Heinz Rühmann für seinen Humor. Ich weiß, er steht ein bisschen in der Kritik in den 30er Jahren, aber ich habe seine Filme, wenn der Vater mit dem Sohne sieht und diesen Humor, diesen traurigen Humor gesehen, der mir wahnsinnig viel gegeben hat. Und heute wären es wahrscheinlich Persönlichkeiten wie Obama, mit dem ich gerne mal reden würde.
Geld zu haben ist für mich...
Es beruhigt und nicht mehr und nicht weniger.
Wenn meine Oma heute noch leben würde, würde sie?
Mit Sicherheit stolz sein, schimpfen mit mir, dass ich ein Buch geschrieben habe, wo sie drin vorkommt. Und es wäre einfach wunderbar für unsere Familie, so einen tollen Menschen mit so einem großen Herz, mit so viel Liebe, die sie an den Kindern und Enkelkindern mitgegeben hat. Dass wir die einfach nach unten setzen.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Holger Mandl, der zusammen mit Paul-Johannes Baumgartner das Buch geschrieben hat, Oma wäre ein verdammt guter CEO. Auf Regen folgt immer Sonnenschein. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Diese Lebensweisheiten kennen viele von uns und wir haben sie vermutlich zum ersten Mal von unseren Großeltern gehört. Und genau das ist das Prinzip, nach dem das Buch von Paul-Johannes Baumgartner und Holger Mandl aufgebaut ist. 10 goldene Regeln aus Omas unendlichem Weisheitsschatz. Herr Mandl, war denn die Oma weiser als der Opa?
Nein, ich glaube, die Oma hatte in der damaligen Familie eine andere Aufgabe als der Opa. Mhm. Ja, es gab ja unterschiedliche Aufgaben, nicht so wie heute. Deswegen hat die Oma sich natürlich mehr um zu Hause, um die Kinder gekümmert und der Opa war dann mehr auf dem Feld und hat mit den Ochsen und mit den Kühen den Acker bearbeitet. Und deswegen war die Aufgabenstellung anders, dass wir als Kinder natürlich viel, viel mehr mit Oma Zeit verbracht haben als mit dem Opa. Und daher ist es, glaube ich, die Oma, die
hatte Personalverantwortung. Ja.
So ist es, genau.
Bei diesen 10 Regeln, da geht es ja um Eigenschaften wie Mut, Stärke, Optimismus, Wertschätzung, Fleiß, Begeisterung. Grundlagen sind das, von denen man eigentlich annehmen sollte, dass sie heute genauso gelebt werden wie früher? Oder müssen wir das alles wieder neu lernen?
Ich glaube, das ist ja wie ein Rohstoff, der ist in jedem vorhanden. Aber dieser Rohstoff ist in den letzten Jahren nicht mehr so gepflegt worden. Es gab überall Schlagworte, du musst dieses tun, du musst jenes tun, du musst transformieren, du musst künstliche Intelligenz, generative künstliche Intelligenz. Wir haben uns auf ganz, ganz viele Fachthemen drauf konzentriert. Und nicht mehr auf diese Werte und die Tugenden, die genau dazu hinführen. Denn ich glaube, wenn du irgendetwas Neues kreieren willst, wenn du als Start-up zum Beispiel eine Idee hast und möchtest irgendwas im Markt verändern, einen Logistikprozess oder den Auslieferungsprozess oder den Bestellprozess, dann ist es vonnöten und wichtig, dass du diese Ureigenschaften, diese Urtugenden, dass die in dir drin sind, denn nur mit Fleiß, mit Begeisterung, mit dem Mut, wenn du irgendetwas entwickelst und das ist momentan nicht gut, den nächsten Tag wieder an die Arbeit zu gehen und zu sagen, ich arbeite wieder daran, um es zu verbessern. Ich glaube, diese Eigenschaft ist so ein bisschen verloren gegangen, weil wir auch speziell in der deutschen Art so eine Null-Fehler-Kultur haben. Ja, und wenn man gerade nach Regen folgt Sonnenschein, das heißt ja, dass jeder Erfinder wahrscheinlich 5 Jahre lang etwas versucht zu erfinden und 5 Jahre lang negative Erlebnisse hat und trotzdem daran glaubt, im 6. Jahr irgendetwas Positives zu generieren. Und ich glaube, das brauchen wir einfach. Und da gehört es zum Beispiel dazu, dass wir sagen, jeder darf Fehler tun. Er muss nur von seinen Fehlern lernen und sollte nicht 2- und 3-mal machen. Und wenn wir das hinbekommen, dann gibt es auch wieder Menschen, die rausgehen, die auf die Bühne gehen, die ehrlich sind, die irgendetwas behaupten und irgendetwas kreieren und etwas gestalten und dann am nächsten, übernächsten Tag nicht sofort dafür verdonnert werden, für ein einziges Wort, was sie falsch gesagt haben. Lasst uns den Menschen so nehmen, wie er ist, mit allen Ecken und Kanten, auch mit seinen Fehlern. Lasst uns nur dafür sorgen, dass wir aus den Fehlern lernen und die alle nicht mehr wiederholen, die vielleicht schon mal gemacht worden sind.
Welche dieser Regeln ist denn Ihre Lieblingsregel?
Ist so eine Mischung aus vielen. Also die mich einfach inspiriert, ist die Begeisterung. Ja, ich mag es zu begeistern, mich selber zu begeistern, aber auch andere zu begeistern. Und dann gibt es natürlich auch noch die Regel der Veränderung. Denn man muss sich ändern, man muss sich anpassen. Das habe ich in meinem eigenen Leben gemacht. Ich bin so ein bisschen Autodidakt. Ich habe mir immer Menschen herausgesucht, die mir besonders gefallen haben, die mich inspiriert haben und habe mir von diesen Menschen irgendetwas abgeguckt und habe dann für mich daran gearbeitet, dass ich mich auch ändern kann, dass ich mich verbessern kann, dass ich mich optimieren kann.
Und was, um das jetzt mal so ein bisschen konkreter zu machen, was gibt uns das Buch dazu mit diesen Lebensweisheiten?
Das Buch gibt uns ganz, für diejenigen, die es liest, und zwar nicht nur für Führungskräfte, eigentlich für alle, die in irgendeiner Form mit anderen zusammenarbeiten, mit Menschen, in Vereinen, in der Familie und natürlich auch in der Führung, dass man sich mal wieder auf die Dinge zurückbesinnt, die wirklich wichtig sind. Und das sind Werte, das sind Tugenden, das sind Dinge wie Respekt, wie Wertschätzung, sind Dinge, dass man ohne Fleiß nichts erreichen kann. Das sind Dinge, dass nach jeder Niederlage es auch wieder eine Chance gibt, etwas Positives zu erreichen, dass man Veränderung, dass es quasi in der Natur liegt, dass man nichts alleine erreichen kann in der heutigen Zeit. Das ist ein Teamsport. Team heißt nicht toll, ein anderer macht. Teamsport heißt es, dass es jemanden gibt und es gibt da unterschiedliche Arten, wie man Teams führen kann. Aber man muss halt Menschen auch begeistern können. Man muss auf Menschen eingehen. Man muss auch in einem Team mal einen Fehler erlauben, um dann zu sagen, okay, ist passiert, weiter geht's und nicht immer dieses Fingerpointing. Du bist verantwortlich, du hast dieses gemacht und ich habe das gemacht. Und wenn man das schafft in der Führung, wenn man erkennt zum Beispiel, dass die Siege gehören den Mitarbeitern, ja, die Niederlagen gehören dem Chef. Das steht dafür, dass jemand vor einer Mannschaft steht und dass sich auch eine Führungskraft sich vor der Mannschaft hinstellt. Ja, und dann bekommt er eigentlich auch den Respekt nachher zurück von der gesamten Mannschaft, den man wirklich haben möchte.
Von Omas Lernen heißt von dem Besten lernen, auch in Sachen guter Führung. Holger Mandl, Führungsexperte und Buchautor, heute zu Gast im HR1 Talk. Mit Marion Kuchenny und dem früheren Topmanager und Führungsexperten Holger Mandl. Herr Mandl, wer gut führen will, der muss Menschen verstehen und muss sich in sie einfühlen können. Empathie ist da das große Stichwort. Kann man Empathie eigentlich lernen oder ist das eine Eigenschaft, die man mitbringen muss, weil man sie besitzt oder eben auch nicht?
Ich glaube, man kann Empathie nicht par excellence lernen. Das funktioniert nicht. Und deswegen ist auch die Ausbildung der Kinder vom Kindergarten an, von zu Hause so wahnsinnig wichtig. Denn ich glaube, das wird in ganz, ganz frühen Tagen des Lebens mitgegeben, ob man auf andere Menschen drauf eingeht. Und deswegen, wir legen immer in Deutschland so viel Wert auf das Abitur und auf den Abschluss an der Universität. Genauso wichtig ist aber die Grundschule, der Kindergarten und das Elternhaus, wo man diese Dinge mitbekommt. Und ich glaube, wenn man es da mitbekommt, dann geht das ein bisschen in die DNA rein. Und dann kann man das ausleben. Und dann kann man vielleicht das Wort Empathie und das Zuhören, das kann man lernen. Aber die Basis, die muss in der DNA drin sein.
Jetzt gibt's Wunschmusik von Herbert Grönemeyer, Titelsong aus seinem 2002er Erfolgsalbum und passt zu unserem Thema Mensch.
Und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt, weil er schwankt und stellt, weil er wärmt, wenn er erzählt, und weil er lacht, weil er lebt, du fehlst.
Es ist völlig egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. So lautet eine von Omas Regeln aus dem Buch von Paul-Johannes Baumgartner und Holger Mandl. Und das Thema, um das es in diesem Kapitel geht, heißt Teamgeist. Herr Mandl, keine Führungskraft kann allein etwas erreichen. Leadership, schreiben Sie, ist Teamsport. Inwiefern?
Team. Und das ist, ich komme in den Sport hinein, okay? Sie können den tollsten Einzelspieler haben in einem Fußballverein, Handballverein oder irgendeinem Teamsport. Einer alleine wird das Ding nicht reißen. Da müssen alle an einem Strang ziehen und alle müssen eine Taktik verstehen, wie man gemeinsam arbeiten möchte. Und die Kreativität eines jeden Einzelnen, der Fleiß, wenn der Stürmer auch in der Abwehr mithilft und der Abwehrspieler im Sturm mithilft, ja, dann können sie auch Spiele gewinnen. Und so ist das auch in der Wirtschaft. Sie schaffen es nicht, zu sagen, ich bin jetzt der Boss und alle anderen sind irgendwelche Leute, die jetzt für mich arbeiten. Ja, das motiviert keinen irgendwo, das extra, den Schritt extra zu machen. Und deswegen müssen sie es schaffen, in der heutigen Art die Menschen zu begeistern, die Menschen mitzunehmen. Und das heißt, dass sie Teams in der Art und Weise führen, dass sie jeden Einzelnen motivieren, seine größten Stärken, die er hat, wirklich einzubringen. Und wenn sie es schaffen, als Moderator, ja, genau das zu moderieren, zu erkennen, zu helfen auch dem einen oder anderen, wo seine Stärken sind. Und wenn sie es dann schaffen, alle Stärken zu kombinieren, dann sind Teams unheimlich erfolgreich. Und das ist heute für mich moderner Leadership und das ist proaktiver und positiver Leadership.
Wie viel Alpha-Typen verträgt eigentlich ein gut funktionierendes Team?
Ich bin ja auch so ein kleines Alpha-Männchen, ja, und deswegen würde ich jetzt mal so sagen, oder andere haben das so gesagt. Ich glaube, das geht, wenn die Sache, für die sie gemeinsam arbeiten, im Vordergrund steht. Wenn ich wieder in den Sport hineinschaue, wenn bei einer Handballmannschaft alle Alpha-Tierchen, die da sind, für die gemeinsame Sache kämpfen und ihre persönlichen Dinge hinten dran stellen, dann funktioniert es. Wenn sie aber Alpha-Tierchen haben, die nur auf sich selber schauen, nur auf die eigene Karriere, dann würde ich sagen, ist schon mehr als einer zu viel.
Wir leben ja in einer Zeit des Wandels, also Digitalisierung, Nachhaltigkeit, geopolitische Veränderungen. Da braucht es neue Formen des Zusammenarbeitens, auch bereichsübergreifend, vernetzt in agilen und leistungsstarken Teams. Wie kann eine Führungskraft sowas gut begleiten?
Ich glaube, erstmal muss eine Führungskraft die Erkenntnis haben, wie die Zeiten heute sind. Das heißt, man darf nicht mehr so sagen, wie es mal in den 80er, 70er, 60er oder was ich von Jahren ist, sondern die Zeiten sind heute extremst komplex, die sind extremst schwierig. Und wenn Sie früher für etwas noch ein Jahr oder 5 Jahre Zeit hatten, etwas zu entwickeln, und ich komme aus der Automobilindustrie, wir brauchen in Deutschland 4, 5, 6, 7 Jahre, um ein neues Auto zu entwickeln. Es gibt Kollegen aus dem asiatischen Raum, die schaffen das in 2 Jahren zu einem Drittel der Kosten. Also es kommt ein enormer Druck darauf. Und das muss man, glaube ich, erkennen, dass wer das Bewahrenswerte bewahren will, ein tolles Zitat von Willy Brandt, der muss das ändern, was der Veränderung bedarf. Das heißt, man muss sich jeden Tag neu erfinden, man muss sich jeden Tag sein Ziel vor Augen führen, wo ich aktuell bin. Und dann muss man vielleicht auch mal den ein oder anderen Prozess über Bord schmeißen. Das muss man auch vielleicht die ein oder andere Bürokratie mal über Bord schmeißen. Und dann kann man auch gemeinschaftlich im Team viele bewegen. Und wenn die Menschen und das, die Teammitglieder merken, oh, da ist jemand, der möchte das erreichen, der hat die richtigen Ziele vor Augen, okay, und der gibt mir auch die richtige Wertschätzung, dann kann man extremst viel erreichen. Und dann ist auch für Deutschland nicht aller Tage Abend, sondern dann wissen wir, dass wir noch viel gemeinsam erreichen können.
Im Team geht alles besser, wenn es gut geführt wird, sagt der Mann, der früher Topmanager war und jetzt Startups begleitet und ihnen den Weg ebnet. Holger Mandl, heute bei uns in hr1. Faust auf den Tisch und Rundschreiben im Befehlston, das war mal. Personal- und Unternehmensführung im 21. Jahrhundert soll anders sein, soll zugewandt sein, mehr auf Augenhöhe, in gegenseitigem Respekt und auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden ausgerichtet. Holger Mandl, früher Topmanager und Experte in Sachen Führung. Wie weit sind wir eigentlich inzwischen, wenn wir mal so eine kleine Bilanz ziehen, auf diesem Weg gekommen? Beziehungsweise wie viel Luft ist da noch nach oben?
Ich glaube, da ist natürlich noch Luft nach oben und auf der anderen Seite haben wir auch schon wahnsinnig viel erreicht. Das kann man nicht so einfach beschreiben und es ist nicht schwarz oder weiß und das ist manchmal der Fehler, den wir in Deutschland tun. Ich glaube, man muss kontinuierlich an diesen Dingen schauen, gucken, wo man aktuell steht. Man muss das Problem, was man bearbeiten möchte, gucken. Man muss gucken, mit welchen Menschen arbeite ich zusammen. Und es heißt immer, dass Menschen, die menschlich sind und die Empathie haben, nicht stringent sind. Und das ist, glaube ich, der größte Fehler. Denn ich glaube, man kann auch mit einem großen Menschenverständnis, mit sehr viel Empathie, trotzdem stringent seine Ziele verfolgen. Es ist nur die Frage und die Art und Weise, die man das selber tut. Und jetzt passe ich mich mal an die eigene Nase. Auch ich habe als junge Führungskraft schon ab und zu mal mich im Ton vergriffen, habe aber im Nachhinein gelernt, dass ich da Fehler gemacht habe. Und ich glaube, alleine mal zu sagen, ich habe Fehler gemacht und das mache ich besser oder das passiert mir nie wieder oder ich lasse mich nie wieder so aufs Glatteis führen. Wenn jeder ein bisschen in den Spiegel schaut, ein bisschen an seinen eigenen Fähigkeiten, an seinen eigenen Fehlern arbeitet und jeder einen halben Schritt nach vorne tut. Und stellen Sie sich vor, über 80 Millionen Mitbürger in Deutschland, da macht jeder, lernt von einem Fehler und macht es morgen etwas besser, was wir dann erreichen würden.
Führungskräfte, das sind immer noch mehrheitlich Männer und ich glaube, die Omas aus Ihrem Buch, die würden sich über mehr weibliche Führungskräfte und vielleicht ein ausgeglicheneres Gesamtverhältnis freuen. Wie kommen wir dahin?
Das ist ein Punkt und ich möchte mal ein Beispiel sagen aus meiner letzten Tätigkeit als Vorstand. Da kam irgendwann natürlich diese große Frage, wie viele weibliche Führungskräfte wir haben. Und ich wusste das natürlich auch nicht, ich habe das unbewusst gemacht. Dann habe ich gefragt, wie viel weibliches Personal wir denn überhaupt in meinem Verantwortungsbereich haben. Und ich habe mir die Zahl gemerkt, 38%. Mhm. Und dann habe ich gefragt, okay, und wie viele weibliche Führungskräfte haben wir? Und rein zufällig waren es ebenfalls 38%.
Okay.
Das heißt, ich bin der Meinung, wenn man sich der Gesamtheit der Gesellschaft bedienen möchte, muss man aus der Gesamtheit der Gesellschaft rekrutieren. Und nur wenn Sie Diversifikation, jung, alt, Männlein, Weiblein, von innen, von außen, wenn Sie das gemeinschaftlich richtig schaffen und wenn Sie sich dazu committen und dazu leben, können Sie das erreichen. Und für mich gehört es einfach dazu, dass Eigentümer, Aufsichtsratsvorsitzende, die rekrutieren, das entsprechend tun. Und für mich gehört, dass jede einzelne Führungskraft relativ früh auch mit weiblichen Potenzialkandidaten für die Zukunft redet und die entsprechend fördert. Und jeder, der es ernst meint mit seiner Firma, kann mir nicht weismachen, dass man aus 50% der männlichen Gesellschaftsanteil alle Führungskräfte rekrutieren kann. Der lässt ja 50% liegen.
Lieber Herr Mandl, am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Das kann ein Zitat sein, das kann eine Lebensweisheit sein, das kann ein Motto sein. Das ist ganz Ihnen überlassen.
Ja, ein Zitat von Helmut Schmidt. Nichts sollte größer sein als die nüchterne Leidenschaft zur pragmatischen Vernunft.
Holger Mandl, es war mir eine Freude.
Mir auch, vielen Dank.
Und diesen Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag.
hr1.
Genau meins.